Ihr hört Pommesgabel,
den Podcast von powermetal.de.
Hell yeah!
Herzlich willkommen, es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Soundcheck-Folge, die erste Soundcheck-Folge im neuen Halbjahr sozusagen. Und es steht irgendwie alles im Zeichen der Sommerpause, denn meine beiden lieben Kollegen, der Marcel, hallo Marcel.
Hallo.
Und Jakob, hallo Jakob.
Moin.
Haben dieses Mal nur in 16 Alben reinhören müssen. Man glaubt es ja kaum.
Nur ist gut. Ja, verhältnismäßig, ja.
Verhältnismäßig wenig, sonst sind es manchmal bis zu 30, oder? Was war der Rekord?
Ja, um die 30. Ja.
Und wenn man dazu noch die Platten addiert, die wir uns eh noch neben dem Soundcheck anhören, dann kommt man so auf 35 bis 40.
Das stimmt. Und wenn man dann noch nebenbei podcastet. Aber okay, anderes Thema.
Fulltime-Job.
Auffällig war bei diesem Soundcheck, dass kein einziges Mal 10 Punkte vergeben wurden. Die Bestnote war tatsächlich die 9. Die schlechteste Note ist die 3,5. Und Marcel, ich glaube, dein Würfel ist kaputt.
Wieso ist mein Würfel kaputt?
Du hast irgendwie ziemlich häufig die gleichen Noten gegeben. Also da gab es nicht viel Unterschiede.
Das stimmt. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann höre ich auch das erste Mal wirklich in den Soundcheck rein.
Alles klar.
Ja, also ich muss auch sagen, es waren halt 16 relativ anstrengende Alben, ne? Es hat sich angefühlt wie mindestens das Doppelte.
Ja, das stimmt. Da waren ein paar sehr, sehr anstrengende Sachen bei, gebe ich dir voll und ganz recht.
Okay. Mir kam der Soundcheck ein bisschen einseitig Thrash-Metallic beziehungsweise auch noch ein bisschen Heavy-Metallisch vor. Oder wie habt ihr das empfunden?
Ja, war schon eine große Thrash-Breitseite, das stimmt, was ja eigentlich aber gar nicht so negativ ist. Ne? Wir beide sind ja Thrash gar nicht so.
Das habe ich gar nicht gesagt.
Ja, genau, also kann man schon sagen, thrashig, Heavy-Metallig.
Sehr aber klassisch.
Sehr klassisch, ja, mit wenigen Namen, die einem gleich was sagen. Ja, aber das werden wir gleich noch weiter erörtern.
Geht so recht, mein lieber Jakob. Also gerade für mich waren so ein paar Namen sofort irgendwie erste Wahl, als ich dann geguckt habe, welches Album ich vom Soundcheck als erstes höre. Und so ein paar Dinger, wo man dann auch schon in den letzten Alben reingehört hat, wo man mal geguckt hat, okay, wie haben sich die Jungs oder wie hat sich die Band dann verändert. Ein, zwei wirklich bekannte Namen.
Das meine ich.
Ja, genau, aber ich gebe auch Pia voll und ganz recht. Überwiegend Heavy und Thrash Metal, ja. Aber auch ein paar sehr, sehr interessante Veröffentlichungen, die komplett die Genregrenzen ein bisschen gesprengt haben.
Sprechen wir über die oder gibt es noch irgendwie was, wo ihr sagt, das war besonders fordernd im neutralen Sinne, sich das anzuhören, was jetzt in den mittleren Platzierungen gelandet ist?
Mir fällt jetzt spontan, was ich noch ganz gerne special mentioned würde, Rebellion ein mit We Are The People. Ich mag die Band unheimlich gerne. Ist auch eine Band, die ich in den letzten Jahren immer mal wieder gerne gehört habe, die immer so ein bisschen thematisch in die Wikinger und die deutsche Saga dann gingen. Und diesmal ging es um die Zeit, beginnend ab der Französischen Revolution bis zum, ich glaube, Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Und das Album, das hat eventuell nicht beim ersten oder zweiten Mal gezündet, aber beim vierten oder fünften Mal. Dann waren es wirklich sehr, sehr coole Songs. Leider, aber das muss man jetzt vorwegnehmen, hat es die Band nicht aufs Treppchen geschafft. Von daher special mentioned.
Okay. Wir sprechen wie immer über die ersten 5. Der 5. Platz ist doppelt belegt und dann noch über die letzten 3 Platzierungen. Und ganz am Ende spreche ich noch, wie ich ja im Prinzip in unserer Rückblickfolge angekündigt habe, über das neue Defocus-Album In the Eye of Death We Are All the Same. Ihr wart faul, ihr habt nichts mitgebracht. Nein.
Sommermüdigkeit.
Ihr konntet die freie Zeit ein bisschen genießen, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir.
Let's go.
Here we go.
Platz 5. Wie gesagt, teilen sich 2 Bands. Wir fangen an mit der Band Wizard Throne und dem Album Hypercube Necro Dimensions, das am 16. Juli erscheint. Ich muss erstmal sagen, was ein geiler Titel. Das ist eine mehr oder weniger All-Star-Band. Und dieses Konzept finde ich auch sehr schön mit diesen Comic-Figuren oder diesem, ja, etwas besondereren Stil. Die Band ist auch ganz neu, 2020 gegründet mit Mitgliedern von unter anderem Aelstorm, Gloryhammer und Aetherrealm. Und vom Sound her erinnern die mich tatsächlich an Children of Bodom. Also fricklige Gitarre, Synthes, der hier und da mal durchscheinende Bass, grandios. Ich mag auch die Vocals, wobei die Vocals mich dann eher weniger an Children of Bodom erinnern. Die Vocals erinnern mich nämlich mehr an Eternities of Sorrow. Und auch so vom Gesamtsound geht es ein bisschen in die Richtung, weil die ein bisschen epischer unterwegs sind, sage ich jetzt mal, als eben Children of Bodom. Auf jeden Fall wecken sie nostalgische Gefühle in mir. So um 2010 rum hätte ich diese Band definitiv total abgefeiert und heute muss ich sagen, gefällt sie mir sehr gut. Wenig überraschend ist sie mit ihrem Melodic Death Metal auch meine Favoritin dieses Soundchecks. Ja, und ich habe so überlegt, an wen mich diese Musik noch erinnert. Aber vielleicht zieht ihr gleich noch ein paar Vergleiche mit anderen Bands, wo ich dann anknüpfen kann, vielleicht auch nicht. Die schlechteste Note, die dieses Album bekommen hat, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind von Walter Scheurer 4,5 Punkte. Sonst wäre vielleicht ein Treppchen drin gewesen. Jakob, du hast 7,5 Punkte gegeben. Marcel, bei dir waren es 8,5. Wer von euch möchte anfangen?
Dann fange ich doch mal an. Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass es sich bei Wizard Throne unter anderem um ein Nebenprojekt von Aelstorm handelt. Mit dabei sind noch, wie du bereits gesagt hast, Mitglieder von Aetherrealm und aber auch Forlorn Citadel, Necro, Globicon und Gloryhammer. Ja, was haben wir hier? Melodic Death mit Power Metal? Ja, vielleicht auch. Und woran erinnert mich das? Richtig, frühe Children of Bodom hast du schon eingeleitet, Pia. Aber nein, Hypercube Necro Dimensions erreicht nicht ganz die Qualität oder Originalität früher Children of Bodom. Doch die Grundausrichtung stimmt und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht schlecht und ist, genau wie du es auch eingeschätzt hast, mein Favorit in diesem Soundcheck. Doch im Gegensatz zu etwa Aelstorm kann man Wizard Throne trotz des Bandnamens und auch dieses Albumtitels durchaus ernst nehmen und sind entgegen der Erwartung auch wirklich relativ anspruchsvoll mit vielen Details bespickt. Also wir hören hier wirklich viele tolle Lead-Gitarren, Keyboards, die ja teilweise total kitschig sind, aber absolut gewollt ist. Sprechparts, das ist wirklich die totale Bandbreite. Aber auch mir geht's da ähnlich, wie dir, Pia, regelmäßig hören muss ich das heutzutage nicht mehr, aber Songs wie, jetzt geht's los, Black Hole, Quantum Thermodynamics oder Forbidden Equations, Deep Within the Epimethean Wasteland oder der Titeltrack machen wirklich Spaß und sind äußerst kurzweilig. Also wirklich eine Überraschung dieses Album, aber wie ich schon sagte, regelmäßig auflegen würde ich das mir heute auch nicht. Aber wenn es läuft, macht es Spaß und echt eine Überraschung. Also ja, 7,5 Punkte gehen an diese Supergroup.
Erstmal muss ich da mein Veto einlegen, Jakob, denn Aelstorm sind zu 100% ernst zu nehmen. Bei Wizard Throne, es ist mit einer anderen Band, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, eine der interessantesten Veröffentlichungen der letzten Monate, wie ich finde. Man hört auch Aelstorm und Gloryhammer ganz klar heraus, auch wenn die Schotten um Frontpirat Chris Bowes, den ich sehr, sehr sympathisch finde, sich vor lauter Beklopptheit auch hierbei ins Weltraum schießen, auf dieser Reise Dimmu Borgirs Death Cult Armageddon voll aufdrehen und dabei so mit alten Shirts der Göteborger Death Metal Bands das Raumschiff putzen. Das kommt eben bei Wizard Throne heraus. Und ich finde es spannend, da Aelstorm für mich damals etwas komplett Neues geschaffen haben und trotz dieser absolut abstrusen und scheinbar wirren Kreuzung aus wilden Synthi-Attacken, High-Speed-Power-Metal-Ritz und einer ungemeinen Lockerheit ist Hypercube Necro Dimensions ein in sich sehr, sehr stimmiges Album geworden und durch die zwischenzeitlichen Erzählmomente bekommt das Album auch eine zusätzliche Dimension, hat also eine fast schon Lovecraftsche Atmosphäre und selbst nach dem 5. oder 6. Durchgang gibt es da noch unfassbar viel Neues zu entdecken. Es gibt Blastbeats, tiefe und noch tiefere Growls, die Symphonic-Elemente inklusive kunterbunter Synthes, habe ich schon erwähnt. Das Tempo variiert, ohne dass es komplett überfordert. Gemeinsam mit diesem sehr, sehr coolen Artwork und den einfach nur richtig geilen Titeln macht diese Platte unheimlich viel Bock. Und ich habe das Album angelegt Und selten habe ich es so begrüßt, eine Copy-Paste-Taste zu haben. Du hast jetzt gerade schon die coolen Titel erwähnt, aber ich würde jetzt wahrscheinlich immer noch beim Abtippen der Titel da sitzen. Dafür hatte ich dann beim Hören umso mehr Freude, als ich dann nachts im Bett lag, mich dabei ertappte, wie ich noch viele Melodien dieser Scheibe nicht mehr aus dem Kopf bekam. Und was die Band dann anschließend beim 13,5-minütigen Beyond the Wizard Throne-Spektakel vom Stapel lassen, ist absolutes Kino. Zugegeben, ich hatte anfangs so ein bisschen die Befürchtung, das Album könnte ob seiner "Wir werfen grundverschiedene Stile in einen Mixer inklusive Aliens und gucken einfach mal, was dabei rauskommt", dachte ich zumindest, dass sie da komplett am Ziel vorbeischießen, aber tun sie nicht, sondern machen Grund auf Lust und Laune. Sehr, sehr cooles Album, darum auch 8,5 Punkte von meiner Seite.
Merkt euch das Stichwort Aliens, die kommen später nochmal. Okay, der 5. Platz, den teilen sich Wizard Throne mit der Band Eradicator und dem Album Influence Denied, das am 23. Juli rauskommt. Eradicator kommen aus Lennestadt, spielen Thrash Metal und wurden 2004 gegründet. Es ist das 5. Album der Band. Der Vorgänger kam 2018 raus und heißt Into Oblivion. Ich muss sagen, der Sound hat so eine leichte Death Metal Schlagseite, nicht zu viel. Vor allem in der Gitarre, also das ist teilweise recht frickelig und sind echt schöne Soli auf dem Album drauf. Insgesamt kommt es mir, oder finde ich, ist es ziemlich straight. Ich muss aber sagen, dass die Vocals nicht so meins sind, weil die für mich auf mich sehr geschrien im Sinne von gerufen wirken. Also nicht Screams, wie sie im Death Metal stattfinden, sondern wenn ich einfach schreie. Die werden so ein bisschen verglichen mit Death Angel, Testament, aber auch mit Godslave, die ebenfalls Teil dieses Soundchecks sind. Marcel hat 8,5 Punkte vergeben. Jakob hört es vielleicht ähnlich wie ich mit den Vocals. Du hast 6,5 Punkte vergeben. Was sagst du?
Ja, geht mir schon ähnlich. Vor allem hat das Album ein Problem, und zwar ist einfach die Konkurrenz dieses Jahr sehr hoch im Genre. Und da hinkt meines Erachtens Eradicators Influence Denied den Veröffentlichungen von Bands wie etwa Angelus Apatrida, Necronomicon, Artillery oder in diesem Monat Godslave und Space Chaser etwas hinterher. Ja, es fehlt mir irgendwie ein bisschen an Finesse, auch im Gesang, das auf Dauer wirklich einfach nur an und ein bisschen knackiges Songwriting. Einige Riffs wirken doch schon sehr durchgenudelt, finde ich. Also das hat man schon sehr oft gehört, manche Riff-Attacken, die da so kommen. Songs wie der Titeltrack oder Hypocrite erfüllen noch am ehesten meine Ansprüche, was aber nicht heißt, dass es ein schlechtes Album ist. Aber im besagten Vergleich, wie ich eben angeführt habe, fällt es halt etwas ab. Insgesamt muss ich bei Eradicator öfter an etwa Destruction denken, was durchaus positiv gemeint ist, doch das Thrash-Feuer mag irgendwie nicht so richtig zünden bei Eradicator. Da sprechen wir noch gleich über zwei andere Thrash-Metal-Bands, die das durchaus besser geschafft haben in diesem Monat.
Oder Marcel.
Ich verfolge Eradicator schon seit 2014, seitdem die Jungs eine Split-EP mit Godslave herausgebracht haben, bei dem beide Bands von der jeweils anderen einen Track gecovert haben. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr witzige Geschichte, das war auch ziemlich cool. Und das ist das 5. Album der Jungs und ich finde, da ist wieder eine deutliche Weiterentwicklung zu hören. Die Riffs sind ein bisschen stärker, die Melodien noch eindringlicher geworden. Generell schaffen es die Jungs auch wirklich eine coole Atmosphäre auf dem Album hervorzuheben. Sehr cooles Artwork mit diesen mechanischen Händen, die den Protagonisten in elektrische Fesseln gehüllt haben. Die Gangshots, die machen auch mächtig Laune und sorgen für eine zusätzliche Vehemenz in den Songs. Und speziell der Song Mondays for Murder hat es mir angetan. Cooles Konzept, beschreibt auf eine überspitzte Art, was passiert, wenn die Weltgemeinschaft nicht endlich mal so ein paar Zügel in die Hand nimmt und die Forderungen von Wissenschaft und Fridays for Future ernst nimmt. Es ist für mich ein sehr, sehr cooler Repräsentant fürs Album, das einen coolen Sound hat, ein paar richtig coole Thrasher drin hat, wie Driven by Illusion oder Hate Preach, Jackals to Chains, generell sehr viele Arschtritte verteilt. Und nach Mondays for Murder geht der Platte auch ein klitzekleines bisschen die Luft aus, was aber nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Und mich freut es einfach, dass die Jungs hoffentlich mit dieser Platte endlich mal die Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdienen, und das immerhin im 17. Bandjahr. Also wer auf straighten, teils melodischen, teils sehr wütenden Thrash-Metal steht, mit so ganz, ganz dezenten Death-Metal-Anleihen, ist bei Influence Denied auf jeden Fall eine richtige Adresse.
Wir verlassen das Genre ein bisschen, bevor wir gleich wieder voll in den Thrash Metal einsteigen. Jakob hat eingangs gesagt, es waren nicht so viele begehrte Damen dabei. Ich führe das jetzt mal ad absurdum, indem ich sage, auf Platz 4 ist Mr. D. Snyder. Muss ich noch mehr sagen?
Nein, bester Mann.
Das Album heißt Leave Is Gar, kommt am 30. Juli. Und ja, Dee Snyder, ich sag vielleicht auch nochmal was, war lange bekannt als Sänger von Twisted Sister. Sein erstes Soloalbum kam im Jahr 2000 raus und sein Solo-Projekt, sage ich jetzt mal, oder seine Solo-Band hat er 1995 ins Leben gerufen. Die neuen Bandmitglieder, die jetzt mit an Bord sind, sind seit 2018 dabei. Dee Snyder hat 5 Alben bisher solo veröffentlicht. Jetzt ist eben Leave Is Gar Nummer 6. Ja, es ist Heavy Metal mit der Ansage, I gotta rock until the day that I die. Ich glaube ihm das sofort, dass das so ist. Natürlich zeichnet sich das Album durch seine markante Stimme aus. Es sind aber auch viele tolle Gitarrensoli drauf. Die Platte klingt nicht staubig, sondern ziemlich frisch und modern produziert. Dafür auf jeden Fall Respekt von meiner Seite. Warum ich das jetzt nochmal betone, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Frank Wilkins feiert die Platte sehr ab. Er hat 9 Punkte vergeben. Jakob hat nur die 6 gezückt, wobei die 6 natürlich keine schlechte Note ist.
Durchaus.
Und Marcel, bei dir sind es 8,5 gewesen.
Genau, also ich fand es halt absolut erstaunlich, wie viel positive Angriffslust im Bauch und im Tatendrang in den Knochen des ehemaligen Twisted Sister Shouters liegt. Und persönlich lernte ich Dee Snyder im letzten Jahr kennen. Zumindest haben wir mal miteinander telefoniert. Und das war einer der nettesten und sympathischsten Telefon-Interview-Partner, die ich jemals hatte. Also mir geht immer noch das Herz auf, wenn ich daran zurückdenke. Und Leave Is Gar ist ein sehr offenes, energisches Jetzt-Erst-Recht-Album geworden und setzt den Vorgängern dank einer sehr eleganten Brücke zwischen klassischem Heavy Metal und sehr, sehr modernem Hard Rock nochmal einen drauf. Ich fand es auch cool, dass beispielsweise Cannibal Corpse Minnesänger George Fisher nochmal bei Time to Choose mit dabei ist. Das gibt dem Song nochmal eine zusätzliche Vehemenz und Brutalität. Es gibt dann aber auch melodische Songs wie All or Nothing More, eine coole Moshpit-Nummer wie The Reckoning, das sehr, sehr modern getrimmte In for the Kill, aber auch beispielsweise mit dieser abschließenden Ballade Stand, einen sehr, sehr eleganten Schlusspunkt. Also auf diesem Album gibt es mal wieder genau das, was man von Twisted Sister eben nicht erwartet, denn generell dürfte klar sein, dass sich die Werke von Dee Snyder überhaupt nicht mit denen von Twisted Sister vergleichen lassen. Und das merkt man eben auf Leave Is Gar am deutlichsten. Selten hat man in diesem blonden Spring ins Feld eben resoluter gesehen, jetzt auch aufgrund dieser Zielstrebigkeit, die er jetzt auch vielleicht im etwas höheren Alter nochmal an den Tag legt. Fette Produktion von dem Hatebreed-Sänger Jamie Jester sorgt für zusätzlichen Zunder. Generell dieses Album, das ist einfach nur eine zeitlose, ziemlich geil produzierte Modern-Metal-Platte eines unheimlich sympathischen und talentierten und sehr, sehr guten Sängers, der auch hier vielleicht noch ein bisschen an seinem songwriterischen Können demonstriert. Also Leave Is Gar ist ein ganz, ganz tolles Album geworden.
Geht, ne?
Ne.
Erzähl, Jakob.
Ja, du hast ja recht.
Ich weiß.
Aber, so, ich fange mal vorne an. Also Dee Snyder, ja, dürfte mit einem gewissen Malmsteen, über den wir später sprechen, der bekannteste Name im Soundcheck sein. Und Leave Is Gar rockt auf jeden Fall sehr ordentlich. Keine Frage. Highlight ist zweifelsfrei Time to Choose mit einem Feature vom Corpse Grinder. Den hast du ja auch schon erwähnt, Marcel. Ja, All or Nothing und Down But Never Out haben ordentlich Drive und wirken wirklich trotz dies 66 Jahren überhaupt nicht altbacken. Aber mit 66 geht das Leben ja bekanntlich auch erst los, wie man weiß. Trotzdem bin ich mit meinen 6 Punkten relativ verhalten. Denn ich habe auch so meine Probleme mit dem Album. Einmal geht Leave Is Gar zur zweiten Hälfte relativ deutlich die Luft aus. Und so stark die Stimme wirklich nach wie vor ist, muss ich betonen, die ist super stark. So mäßig bis durchschnittlich sind die Songs. Also ich suchte Hymnen vergebens. Und das Album wirkt mit seinen 12 Songs auch 2 bis 3 Tracks etwas zu lang geraten. So bleibt für Dee Snyder Verhältnisse ein eher durchschnittliches Album, aber wie singt er selbst, hat Pierre schon zitiert, I gotta rock until I die. Also ich glaube, da wird noch einiges kommen von Dee Snyder, auf das ich natürlich ja weiterhin gespannt bin. Aber diesmal konnte er mich nicht so richtig mitreißen. Vielleicht habe ich da zu sehr Twisted Sister Niveau erwartet, das habe ich nicht so ganz bekommen.
Solltest du auch nicht.
Wollte ich auch.
Dann musst du Twisted Sister hören.
Gibt's aber nicht mehr, oder?
Nee. dann hör halt Slayer.
Dann geh doch zu Netto.
Ihr werbt euch schon auf für die nächste Runde. Wir kommen jetzt nämlich zu Platz 3, sind geworden Mordred mit dem Album The Dark Parade, Veröffentlichung 23.07. Ich habe mir mal so ein kleines Fragezeichen an den Thrash Metal rangeschrieben, den sie spielen. Sie kommen aus San Francisco, 1984 gegründet. Klingt jetzt so, als wenn sie schon hunderte von Alben raus hätten, aber es gab so ein paar Breaks zwischendurch und die Band ist jetzt seit 2013 wieder konstant aktiv, wenn ich da richtig liege. Deswegen haben sie auch bisher nur 3 Alben veröffentlicht. The Dark Parade ist somit das 4. Und der Vorgänger, The Next Room, ist bereits 1994 erschienen. Also da war wirklich viel Pause dazwischen. Allerdings gab es 2020 mit der EP Volition ein kleines Lebenszeichen. Und warum das Fragezeichen am Thrash Metal? Sie bauen sehr viele Funk-Elemente in ihre Musik ein. Das lockert diese Musik eben ziemlich auf. Es ist also nicht lupenrein und teilweise ist es auch sehr rockig und kann auch ruhig sein. Aber ich würde sagen, dass der Ausgangspunkt schon Thrash Metal ist. Und warum ich gerade gesagt habe, Jakob und Marcel wärmen sich gerade ein bisschen auf. Jakob hat nämlich 5,5 Punkte nur vergeben.
Och, bitte.
Es geht aber noch drunter, da kommen wir nachher noch zu. Und Marcel hat die 9 gezückt, also knapp doppelt so viel. Naja, okay, ein kleiner Rechenfehler so, aber ja, deswegen frage ich jetzt erstmal dich, Marcel, was du von dem Album hältst und ob du es auch als Thrash Metal bezeichnen würdest.
Ja, neben Wizard Throne ist Mordred die Band, die ich eben am interessantesten finde in diesem Soundcheck, weil das ein unfassbar interessantes Album auch geworden ist. Also das ist, wie gesagt, das erste Album nach 1994. Ich mochte auch den, ich glaube, das war sogar das Debüt, Fool's Game sehr gerne. Und die dunkle Parade bockt wirklich von vorn bis hinten. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist Thrash Metal, also diese typischen Thrash Metal Riffs aus der Bay Area, die kennt man. Allerdings eine sehr, sehr, also dazu kommt eine sehr unkonventionelle, sehr eigenwillige Stimme von Scott Holderby als Sänger und ein kräftiger Schuss Alternative Metal. Das wird nochmal gekreuzt mit jeder Menge Funk und so ein bisschen Suicidal Tendencies Flair. Und das klingt nach, auf den ersten Blick klingt das recht diffus, hat aber bei Mordred Hand und Fuß und daraus entwickeln sich absolute Ohrwürmer, die aufgrund ihrer Ecken und Kanten ziemlich hängen bleiben. Du hast auch vorhin die EP erwähnt, die letztes Jahr herauskam. Das waren eine Handvoll Songs, die ziemlich cool waren. Ich hatte allerdings die Befürchtung, dass diese Knackigkeit der Songs an der Kürze der EP liegt. Aber die Kalifornier haben es geschafft, diese Kurzweiligkeit auch auf die Distanz von 40 Minuten hervorzubringen. Anspieltipps: Malignancy, zu dem auch ein sehr, sehr interessantes Video gedreht wurde, das so ein bisschen verträumte, aber trotzdem sehr, sehr hundeschnauzenkalte Dragging for Bodies, sowie das vollkommen vertrackte und bekloppte Titelstück inklusive Swing- und Polka-Anteil. Also da lohnt es sich einfach mal reinzuhören und ja, diese durch und durch interessante Ami-Band einfach mal anzustimmen. Also Mordred sollte man zumindest einmal im Leben gehört haben, um zu wissen, in wie viele Ecken der Thrash Metal überhaupt gucken kann. Fand ich sehr, sehr interessant und rundherum ein sehr geiles und cooles Album. Oder Jakob?
Ja, also auf jeden Fall hast du schon recht. Man müsste Mordred einmal gehört haben im Thrash Metal, um, wie du gesagt hast, um mal zu hören, was noch möglich ist, so, weil es wirklich ein Original, ne? Die wirklich auf die Band geht bis 84 zurück und war damals wahrscheinlich total fortschrittlich in dem, was sie gemacht hat. Anno 2021 muss ich aber sagen, dass für mich hier vieles nicht so richtig zusammenpasst. Also ich bin ja durchaus ein Freund des Crossover. Das habe ich ja schon in mehreren Folgen betont, aber irgendwie in dem traditionellen Soundgerüst von The Dark Parade klingen ja Sprechgesang und vor allem das Scratchen, ja, wie in fast allen Tracks angewendet wird, nicht nur irgendwie verkehrt, sondern auch ein bisschen unbeholfen. Also Groove und Riffing sind oft gar nicht verkehrt, ne? Verstehe mich nicht falsch. Und retten das Album auch wirklich von einer Note aus den Abgründen der Bewertung. Aber wenn es eine Version ohne Scratch-Sounds gäbe, würde ich sie hören und sehr wahrscheinlich besser finden. Das vermiest mir wirklich ganz oft die Songs. Also dabei mag ich auch durchaus mal Scratch-Sounds im modernen Metal-Gewand, ne? Aber irgendwie hier mag ich das nicht. Ich muss noch erwähnen, das Video zum Song Malignancy ist allerdings ziemlich gelungen, inklusive ein Gastauftritt von Chuck Billy von Testament. Also das ist vielleicht ein Song, den man sich mal geben kann, wenn man mal reinhören möchte. Ja, ist auch toll zum Angucken und auch ein bisschen nachdenklich zum Nachdenken. Aber ja, mich reißt Mordred leider nicht so vom Hocker. Aber ich kann verstehen, dass es für die PowerMetal.de-Redaktion ganz anders ist, weil es wirklich ein Original ist von früher und ja, da vielleicht viel Nostalgie auch noch mitschwingt.
Ich kann es aber auch verstehen, wenn das unsere Redaktion vielleicht ein bisschen zu wirr ist. Zu viele Einflüsse, zu viele moderne Einflüsse.
Aber hat ja gut abgeschnitten, Platz 3.
Hat gut abgeschnitten, absolut. Freue ich mich auch wirklich, weil das mal eine Band ist, die man eventuell so im Mittelfeld eher nicht so, der man nicht so die Beachtung hätte schenken können, wie jetzt eben auf dem Treppchen.
Also ein reines Thrash-Metal-Album, ja, ich würde auch sagen, es ist Thrash-Metal hier, hätte ich von Mordred besser gefunden.
Aber dafür hast du Eradicator.
Außerdem bist du doch der 12-Foot Ninja abfeiert.
Ja, wie gesagt, ich mag ja Crossover, aber es muss irgendwie auch stimmig sein im Gesamtkonzept. Und da ist es irgendwie bei Dark Parade nicht so. Wie gesagt, diese Sounds, die über den Tellerrand sind, die wirken für mich ein bisschen aufgesetzt. Das ist so mein Grundproblem damit.
Okay. Hast du dem noch etwas entgegenzusetzen, Marcel?
Es ist eine absolut legitime Meinung. Für meine momentane positive Laune fand Mordred auf jeden Fall einen guten Platz in meinem CD-Player, in meiner Playliste. Absolut cool. Ja.
Ach ja?
Vielleicht habe ich auch heute so ein bisschen Bock auf Harmonie und Annäherungstaktik. Mal gucken. Vielleicht ändert sich das ja noch, wenn wir über den einen oder anderen Künstler sprechen.
Beim nächsten Album sind wir ein bisschen harmonischer, glaube ich.
Ja, ich denke auch.
Ja, bei den nächsten beiden seid ihr ziemlich harmonisch, das stimmt.
Ja. Na, siehst du, alles wieder gut. Schnäuzelchen.
Boah, hört mal die nächsten 2 Minuten weg.
Nein, hört weiter zu. Wir reden nämlich über den 2. Platz. Den belegen die von Marcel hochgeschätzten Godslave mit einem Albumtitel, den ich sehr mag. Positive Aggressive heißt der. Und das Album erscheint am 23. Juli. Wir bleiben im Thrash Metal, denn dem frönen auch Godslave. Die Band kommt aus Saarbrücken, wurde 2007 gegründet und sie waren aber schon vorher aktiv seit 2000 als Slavery. Positive Aggressive ist das 6. Album. Der Vorgänger Reborn Again kam 2018 raus und von ihrer Musikrichtung her gehen sie in Richtung Sodom Creator. Ja, jetzt habt ihr so ein ungefähres Bild. Der Sänger klingt ein bisschen powermetalliger, würde ich sagen. Vor allem der Song Straight Fire Zone macht ordentlich Laune auf das Album. Da haben sie auch einen Videoclip zu veröffentlicht. Und ich muss sagen, ich finde auch das Artwork sehr spannend. Also man sieht da drauf so eine Alien-Horde. Ein Alien steht vorne und funkelt so ein bisschen aus dem Mund. Und es ist alles sehr in Grün gehalten. Hier hat Jakob 7,5 Punkte vergeben und Marcel hat 9 Punkte vergeben. Ich will einfach mal sagen, dass Marcel wieder anfängt.
Ja, sehr, sehr gerne. Also zu Godslave habe ich eine ganz spezielle Beziehung. Ich bin ja jetzt seit Juni 2010 bin ich bei der PowerMetal.de Redaktion und tatsächlich haben es Godslave mit dem damaligen Album Into the Black geschafft, meine ersten 10 Punkte für PowerMetal.de herauszukitzeln. Ich fand, das Album war eine absolute Granate, war eine totale Überraschung für mich. Und früher haben Godslave Thrash Metal gespielt, das war auch noch ein bisschen eindeutiger. Aber sie haben sich mehr und mehr, zumindest nach meinem Befinden, so diesem Power-Thrash-Metal zugewandt. Und das merkt man auf Positive Aggressive sehr, sehr deutlich. Das ist ein quasi Konzeptalbum, wie mir Bernie dann auch gesagt hat. Also ich wurde vor knapp 2 Monaten zu einer Listening-Session zu dem Album eingeladen. Und da hat mir dann auch Bernie erzählt, dass es, wie gesagt, vom Konzept her, es geht da so ein bisschen in die Richtung, dass sie den Hörer inspirieren soll, positiv zu denken, positiv zu handeln und so Kraft aus den kommenden 10 Stücken zu schöpfen. Also sprich, wenn man Wut im Bauch hat und man zerstört irgendwas, macht man auch zeitgleich Platz für etwas Positives, für etwas Neues. Und positive Kraft aus der jetzigen Situation zu schöpfen oder auch aus den Geschichten, die uns Positive Aggressive erzählt, das ist ein absoluter Mehrwert von diesem Album. Man muss auch dazu sagen, der Sänger Tommy, der singt jetzt auch seit, ich glaube, 2 Alben oder 3 Alben anders, aufgrund, glaube ich, einer Stimmbandentzündung, und sowohl der damalige klare Thrash Metal als auch jetzt dieser Hybrid aus Power Metal und Thrash Metal steht der Band unheimlich gut. Und ob ich jetzt How About No oder das von dir schon angeteaserte Straight Fire Zone nehme, From Driven, da geht es mit ordentlich Tempo weiter. King Cortex, zu dem muss ich gleich noch ein bisschen was sagen. Wer die Band auf Facebook verfolgt, der weiß, dass Show Me Your Scars zu dem Song ein Video gedreht wurde, wo auch noch ein paar Fans dazu animiert wurden. Oder auch I Am What Is. Das geht so ein bisschen in die Destruction-Richtung, auch weil der Damien da einen Gastauftritt hat. Und zu King Cortex, sehr, sehr interessant muss ich sagen, dass ich den Begriff Amygdala mal googeln musste. Das ist dieser präferierte Cortex, der zwischen Reiz und Reaktion für Emotionen zuständig ist. Und dieser ist trainierbar. Und so erlaubt das Training auch ein besseres Nachdenken über die eigene Reaktion auf Emotionen. Das ist auch im Hinblick auf die Gesamtthematik, auf positives Erdenken, positive Aggression, also wirklich aus diesem negativen Gefühl Aggression etwas Positives machen, ist das ein so geiles Thema. Also faszinierte mich mein Erstlingskontakt Into the Black noch aufgrund seiner Galligkeit, macht Positive Aggressive seinem Namen komplett alle Ehre. Man merkt in jedem einzelnen Ton diese Hingabe und den Positivismus von Godslave, sowohl der einzelnen Musiker als auch der Band als Gesamtkünstler, seien es jetzt diese power-metallischen Einflüsse. Es gibt da auch sogar einen Einsatz von Cellos. Wer ihn findet, der wird sich freuen, weil das ein sehr, sehr geschmackvoller Einsatz von Cello ist. Als auch diese Gedanken hinter den Songs. Alle Faktoren machen dieses Album zu einem absolut besonderen Album, was mir sehr viel Kraft gegeben hat, auch in den letzten Wochen, was mir sehr gut gefallen hat. Das ist vielleicht ein Album, was nicht auf den ersten Blick zündet, sondern auch erst nach dem dritten oder vierten Mal und dann wirklich nicht mehr aus dem Kopf zu denken ist. Warum ich keine 10 Punkte gegeben habe, weil mir genauso beispielsweise wie bei Halloween vor einem Monat so ein bisschen die Zeit fehlt, obwohl ich 2 Monate in dieses Album hören konnte, damit dieses Album noch weiter sacken kann. Also ich muss dieses Album in verschiedenen Emotionen, die ich momentan habe, einfach mal durchhören, und dann wird sich dieses Album auch noch weiterentwickeln. Aber diese ganz, ganz feinen Nuancen, Cello, sehr, sehr cooles Konzept, da ein Gastbeitrag, da irgendwelche Experimente, und trotzdem merkt man in jeder einzelnen Phase Godslave, und das ist gerade das Wertvolle daran. Ich freue mich, dass es auf dem 2. Platz gelandet ist. Insofern Glückwunsch aus Saarbrücken, super, super gut.
Klingt, als wenn du mal ein Interview mit der Band führen solltest.
Könnte man eigentlich mal einen Angriff nehmen, ne? Vielleicht passiert ja auch noch mehr als nur ein bloßes, niedergeschriebenes Interview. Man kann mal gucken, man weiß.
Vielleicht sollte man diesem Podcast folgen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Aber wir schweifen ab.
Sollte man machen. Mich würde jetzt mal Jakobs Meinung über Positive Aggressive interessieren.
Ist das so?
Das ist.
Ich erzähle dir aber nur Pia.
Dann erzähl's nur Pia, ich mache mich auch stumm und trinke hier meine Fanta.
Nein, also Kinders, Positive Aggressive ist ein toller Titel, finde ich auch, und könnte gut stellvertretend ja für die Metal-Szene zum Beispiel stehen, ne, der Musik und ihren Hörern. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Botschaft, die Hatebreed so transportiert, ne?
Ja.
Also, ne, Metal zum, ja, für die Katharsis. Ne, wir hören aggressive Musik und fühlen uns damit gut und sind positiv eingestellt, so, ne?
Was meinst du, wie gut ich zu einem Blastbeat entspannen kann? Das ist echt sagenhaft. Ich höre das und ich kann mich so zurücklehnen. Ja. Oh.
Ich kann dich da total nachvollziehen, auf jeden Fall. Super, echt, wenn man nach Hause kommt, einfach mal Kopfhörer auf und sich wegballern lassen.
Genau.
Super. Auf jeden Fall ist es auch ein gutes Thrash-Metal-Album geworden. Und die Saarbrückner haben echt eine ordentliche Schippe draufgepackt und kredenzen hier ein sehr reifes Werk, das mich ehrlich gesagt gar nicht mal primär mit den Songs abholt, sondern mit dem Sound, der einen wirklich geradezu ins Gesicht springt. Und vor allem die Gitarren klingen herrlich, lebendig und erinnern mich an den segnenden Sound von Exodus zum Beispiel. Also den fahre ich total ab irgendwie als Schlagzeuger, den Gitarrensound. Finde ich super. Ja, Inform Driven wird ein ordentliches Riff-Feuerwerk abgeschossen. Straight Fire Zone oder King Cortex erinnern in den Strophen herrlich an frühe Metallica oder Megadeth. Final melodische Licks wie in Final Chapters First lockern die Songs auf und sorgen für einen gewissen Wiedererkennungswert. Aber ja, man muss ja mit seinem ehemaligen Lieblingsgenre, was Thrash bei mir ist, streng sein. Und von daher ist ja über die 7,5 ja im Moment da noch nicht für mich drin, aber es ist bisher meine beste Note für Godslave und bin wirklich gespannt, was da noch kommt aus dem Lager und kann mir auch vorstellen, dass da mit der Zeit auf ihn vielleicht noch eine halbe Note draufgeschlagen werden kann.
Also ähnlich wie bei Marcel.
Genau.
Ich bin gespannt, ob ihr das auch zu dem Soundcheck-Siegeralbum sagt. Auf Platz 1 gelandet ist die Band Space Chaser mit dem Album Give Us Life. Erschien am 16. Juli. Und ja, wir bleiben hier im Standard Thrash Metal. Schön, dass es das noch gibt. Diese Band könnte man am ehesten vergleichen mit Gamma Bomb, Anthrax oder Overkill. Tatsächlich stammt die Band aber aus Berlin und wurde 2011 gegründet. Give Us Life ist das dritte Album. Der Vorgänger Red Sun Rising ist aus dem Jahr 2016. Und was bei der Band auffällig ist, sind die häufigen Wechsel am Schlagzeug. Die übrige Besetzung ist über die Jahre gleich geblieben. Und was man zu Space Chaser, und jetzt komme ich wieder auf die Aliens zu sprechen, auf jeden Fall sagen muss, ist, dass sie ein sehr spannendes Konzept haben, das sich eben, wie der Name auch schon vermuten lässt, um Geschichten in Outer Space dreht, wo Aliens drin vorkommen. Und das sieht man auch in den wirklich sehr gut produzierten Musikvideos. Also wer da mal ein bisschen was fürs Auge mit dabei haben möchte, sollte da bei YouTube auf jeden Fall mal nach Space Chaser suchen. Wir haben hier die gleiche Punkteverteilung bei euch beiden, wie sie auch schon bei Godslave gewesen ist, nämlich Marcel 9 Punkte und Jakob, bei dir sind es auch wieder 7,5 Punkte gewesen. Und jetzt wisst ihr auch, warum Marcels Würfel kaputt ist. Das waren jetzt nämlich dreimal hintereinander 9 Punkte und davor zweimal 8,5.
Tatsächlich. Ich muss mal mit meinem Würfel reden, aber eventuell gibt es ja noch Alben dieser Folge, die nicht auf 9 Punkte gekommen sind.
Die kommen, auf jeden Fall. Jakob, deine Worte zum Sieger.
Für mich ist Space Chaser vielleicht noch ein Müh besser als das neue Album von Godslave. Give Us Life ist ein weiteres starkes Thrash-Album des Jahres 2021. Ist ein tolles Thrash-Jahr auch für den deutschen Thrash. Und vor allem dank des Gesangs von Siegfried Rudinski muss ich unweigerlich an Overkill denken, was ja keine schlechte Referenz ist. Ich habe in den Kommentaren zum Video von The Immortals gelesen, dass einige auch an eine aggressivere Version Bruce Dickinsons denken müssen, was bei dem Song speziell sogar gar nicht so weit weg ist. Also auf jeden Fall hat er echt ein interessantes Organ, finde ich. Und als erstes Thrash-Metal-Album im Soundcheck diesen Jahres würde ich sogar fast so weit gehen und auch gleich eine 8 ziehen. Aber das letzte Quäntchen fehlte mir auch hier auf Albumlänge etwas. So bleibt also eine sehr gute 7,5. Das Video zum Song Remnants of Technology ist auf jeden Fall großes Kino. Hier werden 3 Minuten 50 Songlänge in einen 11-minütigen Kurzfilm eingebaut, der wahrscheinlich nicht nur mich an Star Wars erinnert. Ich erinnere mich da irgendwie dunkel an eine Szene in einem Star Wars Film, an so eine legendäre Bar-Szene. Ihr wisst bestimmt, welche das ist. Aber auch sonst gibt es Riffs vom obersten Regal. Das Schlagzeugspiel ist total abwechslungsreich und zeigt dennoch, dass Thrash auch grooven kann, was ich sonst ja oft vermisse. Als Beispiel seien hier Juggernaut oder Signals genannt. Richtig Fahrt nimmt das Album aber mit AOA auf. Ein knackiger Thrasher unter 3 Minuten, der live bestimmt ordentlich die Köpfe abschrauben wird. Und Gedanken an frühe Creator aufkommen lässt, wie auch der Rauswerfer Dark Descent. Also wirklich super Album, Glückwunsch nach Berlin. Hätte ich am Anfang nicht erwartet, dass die so abgehen, aber wirklich durchaus stimmiges Album, das Thrasher auf jeden Fall gehört haben müssen dieses Jahr.
Marcel, es passt wie die Faust aufs Auge, du und Thrash Metal und Soundcheck Siegeralbum. Deine Worte zu Give Us Life.
Meine Worte, ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von thrashmetal.de. Zumindest kommt es mir so ein bisschen vor.
Ja, ich komme mir auch so vor, wirklich. Wir verarzen hier echt jedes Thrash-Metal-Album, das rauskommt, gefühlt.
Ich finde es gut, ich finde es richtig gut. Also bei Space Chaser, ja, Gooding will Weile haben. Darum gab es ja auch in lediglich 5 Jahren nur eine richtig coole Split-EP mit Distillator. Aber nun greifen die Hauptstädter wieder nach den Sternen. Das ist wirklich ein herrliches Thrash-Metal-Album geworden, was jedoch wieder so ein bisschen düsterer und härter geworden ist als noch Dead Sun Rising. Man hört aber diese Weiterentwicklung deutlich heraus. Also die Band ist gereift, hat ihren ganz eigenen Sound gefunden, obwohl es immer noch Parallelen zu Overkill, einigen Bay Area-Bands, aber auch beispielsweise Gamma Bomb gibt, hat Space Chaser doch einen amtlichen Wiedererkennungswert. Und hier mal so ein paar Death-Metal-Tendenzen, dort beispielsweise mit Army of Awesomeness, so ein bisschen Hardcore. Ja, dieses vom ersten bis zum letzten Ton wirklich gelungene Thrash-Metal-Spektakel machen diese Dinger noch so ein bisschen derber. Ich finde auch die Vocals von Siegfried, die passen sehr, sehr gut zur stilistischen Ausrichtung und speziell die Refrains, die bleiben hängen und machen halt sehr viel Freude. Zusammen mit einer sehr geilen Produktion, einem tollen Tempo, das nicht nur durch die Bank wegballert, sondern auch mal so ein bisschen variiert, so wie wirklich diesen übergeilen Soli, die ich sehr, sehr abfeiere, ist dieses Drittwerk von Space Chaser ein absolutes Szene-Highlight. Und dazu kommt auch diese lose, dystopische Sci-Fi-Ausrichtung, was auch wirklich zur Musik passt wie die Faust aufs Auge. Du hast jetzt vorhin auch schon ein paar Songs angesprochen. Die bauen sich so langsam auf und explodieren dann förmlich, wie beispielsweise der Titeltrack oder Antidote to Order. Es gibt aber auch Songs, die gleich drauf losbrettern, wie The Immortals oder dieser 6-Minuten-Abstoß Dark Descent. Und Songs, die einfach nur absolutes Ohrwurmpotenzial haben. Remnants of Technology, Burn Them All, das Album ist von vorn bis hinten wirklich bespickt mit sehr, sehr tollen Songs. Für mich gehen Juggernaut und Signals so ein bisschen an mir vorbei, sonst wäre womöglich sogar die Höchstpunktzahl möglich gewesen, tatsächlicherweise. Und um auf einen Podcast-Insider hinzuweisen, das ist ein richtig flippiges Album, das Bock auf Live-Shows macht und von daher ein verdienter erster Platz. Glückwunsch nach Berlin.
Genau, herzlichen Glückwunsch in die Hauptstadt. Wir klettern die Leiter nach unten. Wir müssen dieses Mal nicht allzu weit gehen. Landen jetzt auf dem 14. Platz, den eine Band belegt, die den geneigten PowerMetal.de-Fans wahrscheinlich ein Begriff ist, weil, glaube ich, unser lieber Kollege Carsten Preg diese Band sehr abfeiert. Es geht um Agrypnir und das Album Metamorphosis, das am 30. Juli erscheint. Die Band kommt aus Groß-Gerau, wurde 2004 gegründet und spielt Progressive Black Metal mit deutschen Texten. Ist so ein bisschen vergleichbar mit Bands wie Nocte Obducta und Der Weg einer Freiheit. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn die Band begann als Soloprojekt des Nocte-Sängers Thorsten Hirsch. Der Black Metal ist recht atmosphärisch mit einer gewissen Epik, schöne Blastbeats, viel Melodie, aber auch, ja, teilweise die klassisch schwarzmetallisch reibenden Gitarren. Es ist das 6. Album der Band. Der letzte Release hörte auf den Namen Grenzgänger und kam 2018 raus. Ihr seid hier verdammt dicht beieinander mit eurer Wertung, denn Marcel hat 5,5 Punkte vergeben und Jakob, bei dir sind es 6 Punkte gewesen, was ja keine schlechte Note ist. Deswegen deine Lobeshymne auf Metamorphosis bitte zuerst.
Ja, danke. Meine Güte, dieses Album musste ich mir hart erarbeiten. Es ist immer noch keine Offenbarung, doch ich meine, ansatzweise zu verstehen, was Agrypnir mir mit Metamorphosis sagen möchte. Auf jeden Fall konnten Songs wie Ertrunkenen oder Am Ende der Welt Teil 1 in ihrer düsteren und ja bedrohlichen, unbehaglichen Atmosphäre überzeugen. Auf Albumlänge, ja, tue ich mich aber nach wie vor schwer. Kann mich Metamorphosis nicht genug in den Bann ziehen, wie die besagten Tracks, was teils an den deutschen Texten liegen mag, vielleicht auch an der Gesangsfarbe, vor allem aber, ja, ziehen mich die Songs nicht so mit. In der richtigen destruktiven Stimmung kann es aber bestimmt eine gewisse Wirkung entfalten, was ich ja anhand der Tracks auch erfahren konnte, aber so richtig eröffnen wollte sich mir das Album dann irgendwie nicht. Aber es ist auf jeden Fall spannende Musik, die man nicht alltäglich hört, ne? Also das muss man auch sagen. Es ist nicht leicht, Musik abseits der Norm zu schreiben, ne? Und das hört man hier auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall, ja, Hut ziehen für.
Marcel, ziehst du auch den Hut vor bestimmten Elementen dieses Albums?
Jein. Also es waren knapp 68 Minuten. Die haben meine Nerven und Gehirnstränge ziemlich gefordert. Wir haben also melodischen Post-Black-Metal der recht verzerrten und fiebertraumhaftigen Art. was zwar recht gut und stimmig zum Album passt, aber mir persönlich absolut nicht zusagt. Die Vocals und Instrumente gehen für mich in eine komplett entgegengesetzte Richtung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber deutschsprachige Songs im Post-Black-Metal-Gewand, die haben für mich noch etwas zusätzlich Unheimliches und Böses an sich. Und ich hatte bei Songs wie Ertrunkenen oder Skulptur auf Eis oder auch Untergang ziemlich Herzrasen, was mir überhaupt nicht gut tat. Darum hören auf eigene Gefahr, weil einen die Musik in einen tiefen Sog aus depressiven Gedanken, Zerstörungswut und Verzweiflung zieht. Das will die Musik auch bewirken. Aber in einer Zeit, in der es mir wieder besser geht, macht mich Metamorphosis ziemlich nervös. Ich muss mich richtig zwingen, die Musik zu hören und nicht allzu nah an mich heranzulassen. Stilistisch, was du schon gesagt hast, klar, nicht allzu weit von Nocta Obducta entfernt, aber man kann beide Bands dennoch gut voneinander unterscheiden. Fans werden hier auf jeden Fall fündig und das neue Album wird ihnen gefallen. Ich jedoch brauche ein paar positive Klänge, wie beispielsweise Positive Aggressive, damit mich die Band nicht allzu nah an den Abgrund treibt.
Oha. Ja, also ich muss sagen, in dem Bereich tue ich mich auch wirklich schwer, ne? Deutschsprachiger Post-Black Metal. Da hat Pierre eine Band genannt, die am ehesten mich da noch überzeugen kann, und zwar Der Weg einer Freiheit. Da, ich weiß nicht, da macht es am ehesten noch Klick bei mir. Das ist irgendwie, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Dass irgendwie einige Bands im gleichen Genre einen total mitreißen oder man sie versteht, und andere, die das Gleiche machen, nicht so. Bei Agrippen ist es leider nicht so.
Dann verlassen wir diese Abgründe ganz schnell und gehen zu Platz 15. Das ist nämlich so das komplette Gegenteil, würde ich sagen.
Ja, in der Tat.
Allerdings, ja.
Man kann das schon im Album und Bandnamen ein bisschen erahnen, denn die Band heißt Velvet Insane und das Album heißt Rock'n'Roll Glitter Suit. Kommt am 16. Juli raus und das Album hält einfach, was der Titel verspricht. Also das ist Hardrock bzw. Glamrock aus Schweden. Die Band wurde 2013 gegründet. Es ist deren zweites Album und der selbstbetitelte Vorgänger ist 2019 erschienen. Ja, wenn man auf sowas steht, ist das sicherlich gut. Ich muss sagen, meins ist es nicht. Dem stimmt Jakob, glaube ich, zu.
Das hast du schon gesagt, wenn man auf so etwas steht.
Ja. Er hat 7 Punkte vergeben. Jakob, sind 4,5 Punkte auch eine gute Note?
Ich glaube nicht. Aber es ist nicht die schlechteste Note in der Bewertung für dieses Album, möchte ich einfach sagen. Ja?
Was ist das Schlechteste? Ich habe gar nicht nachgeguckt.
4 von dem Frank okay. Wilkens. Das hören wir anscheinend ziemlich ähnlich. Ja, soll ich gleich weitermachen?
Ja, mach mal.
Ich bin eh selten für Classic Rock zu begeistern, ja. Und wenn er dann auch noch so, ja, ich muss sagen, spröde und uninspiriert, wie von Velvet Insane dargeboten wird, schlafen mir echt die Füße ein. Also, Katastrophe. Ich musste mir da echt irgendwie Koffeintablette einwerfen, um das durchhören zu können. Dabei rockt es sogar noch relativ selten und swingt dafür etwas mehr. Alles keine guten Vorboten für meinen Geschmack. Der Opener Driving Down the Mountain und der folgende Song Backstreet Liberation machen noch ein wenig Hoffnung, aber die wird schnell im Keim erstickt. Rock'n'Roll Glitter Suit ist so ziemlich das Langweiligste, was ich bisher dieses Jahr im Genre gehört habe. End of story. Tut mir leid. Marcel, mach weiter, schnell. Dann schlafe ich gleich wieder ein.
Nee, ich muss da 12 von Ninja hören, das ging noch. Nein, Spaß. Die fand ich auch wirklich cool. Mir also jetzt auch im direkten Vergleich zum letzten Album Metamorphosis, was wir jetzt besprochen haben, das ist halt ein absoluter Kontrast. Rock'n'Roll Glitter Suit ist ein absolutes, fluffiges, knatschbuntes Zuckerwatten-Karamell-Bonbon-Album. Also dessen Glamrock zu den vereinzelten Sonnenstrahlen dieser Tage eigentlich ganz gut passt. Und mir kam es so vor, als wenn die Schweden so, die wollten halt wie Mötley Crüe, wie Twisted Sister, Hanel Rocks oder Hardcore Superstar klingen. Bis dahin ist es noch ein sehr, sehr langer Weg. Ob Velvet Insane da irgendwann hinkommen, weiß ich nicht. Doch mir und jetzt sagen diese knapp 38 Minuten durchaus für den ein oder anderen Schmunzler. Die Melodien gehen ganz gut ins Ohr. Die Riffs rocken locker, flockig und munter drauf los. Ein wenig Pop-Appeal. Alles, was in diesem Genre halt irgendwie existiert, aber nicht außergewöhnlich ist. Also Rock'n'Roll Glitter Suit ist halt jetzt ist halt ein 0815 Glamrock-Album. Ja, ist jetzt nicht schlecht, ist jetzt auch nicht unbedingt 8 Punkte wert. Ich finde auch, dass die Vocals hier ein bisschen zu stark im Vordergrund stehen und für eine höhere Punktzahl sind viel zu viele recht belanglose Stücke drauf. Anders gesprochen gibt es aber mit dem Opener Driving Down the Mountain, das mit Piano untermalte Backstreet Liberals oder auch den sehr gute Laune-Rocker Riding the Skyways, auch tolles Material, das Lust auf Sommer, Sonne und Party macht. Ist zeitgemäßer Hardrock, der hier auf dem Zweitwerk der Schweden zelebriert wird, dem zwar so ein wenig die Gefahr der eingangs genannten Bands fehlt, aber für so manche Party-Session ist okay, ist absolut in Ordnung.
Das heißt, wenn ein Agrypnie so ein bisschen in den Abgrund drängen, dann ziehen einen Velvet Insane da ganz schnell wieder weg und direkt auf die Tanzfläche.
Und packen den dann frisch geduscht in ein frisch bezogenes Bett aus Kätzchen.
Samt.
Aus Samt.
Aus verrücktem Samt. Wir kommen zum Schlusslicht und ich führe nochmal Jakobs Eingangsbemerkung ad absurdum. Wir hätten keine großen Namen in dieser Soundcheck-Folge.
Ich habe es ja schon gesagt, welche es sind. Jetzt kommt Sachtlos.
Den letzten Platz belegt irgendwie Malmsteen. Ich freue mich schon auf Marcells Wortwitze dazu. Mit dem Album Parabellum, das am 24. Juli erscheint. Malmsteen bringt seit 1984 Soloalben raus. Zuletzt erschien 2019 das Album Blue Lightning. Und mit seinem Gitarrenspiel hat er vermutlich viele, viele Generationen beeinflusst. Er bringt Einflüsse aus der klassischen Musik mit ein, besonders von Herrn Johann Sebastian Bach. Viel mehr braucht man, glaube ich, zu Yngwie Malmsteen gar nicht zu sagen. Deswegen komme ich gleich auf das Album zu sprechen. Ich muss erstmal sagen, es hat ein unglaublich seltsames Artwork, finde ich. Also da ist halt eine Person vorne drauf, die...
Das ist er.
Das ist er. Okay. Mhm. Aber gezeichnet, weiß ich nicht, passt aus meiner Sicht dich so, also wenn ich das Cover sehe, würde ich was anderes erwarten als dieses Album. Ich muss sagen, musikalisch ist das wahrscheinlich okay, aber ist diese Produktion deren Ernst? Ich habe ja Dee Snider eingangs gelobt, aber dieses Parabellum-Album, es klingt für mich total dumpf und es klingt, als würde es tatsächlich auch ja aus den 80ern kommen. Also nee, sorry, ich bin komplett raus. Bin gleich gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr das ähnlich hört wie ich oder ob ich, weiß ich nicht, ein Flackern auf meinen Kopfhörern hatte, was ich zwischendurch auch mal vermutet habe dann. Michael Meyer hört es so ein bisschen ähnlich wie ich möglicherweise. Auf jeden Fall hat er mit 3,5 Noten die schlechteste Note des ganzen Soundchecks vergeben. Jakob hat 6 Punkte vergeben. Marcel, bei dir sind es 5,5 Punkte gewesen.
Ja, und auch um jetzt den Ernst dieser Worte ein bisschen zu bewahren, erlaube ich mir mal keine Yngwie Malmsteen-Wort fetzen. Das Album, das hat mich irgendwie gelangweilt. Nein, also Parabellum hat mich vollkommen gelangweilt und ich wurde dann auch stellenweise echt sauer. Der dudelt sich da einen ab und ja, wir wissen, der kann Gitarre spielen, das wohl auch wie kein Zweiter und ach, wie ist er toll und ach, wie ist der Mann in seinen Können Fanat, doch ich kann mir Parabellum nicht an einem Stück anhören, ohne die Skip-Taste zu drücken. Diese Selbstdarstellung eines einzigen Musikers, auch wenn er Namensgeber dieses Projekts oder dieser Band ist, aber das grenzt absolut an gutem Geschmack. Bestes Beispiel oder bestes Gegenbeispiel da eben Dee Snider. Ne? Und Yngwie Malmsteen hat meine Aufmerksamkeit nach vielen Jahren wieder bekommen, als er Tim Owens als neuen Sänger angekündigt hat. Aber selbst sein Gesang hat mich dann für das 2010er Album war das, glaube ich, Relentless, nicht begeistern können. Und das wird schon einiges aussagen. Ganz ehrlich, wenn der nur wie ein Achtarmiger das ganze Album durchgeorgelt hätte, hätte ich hier eine Note und eine Besprechung auch absolut verweigert. Und der zunehmende Progressive Rock Einfluss, der ist auch nicht nach meinem Geschmack. Mir fehlte halt einfach dieses Bodenständige, dieses Greifbare, sowie das Zwingende auf der anderen Seite. So skippe ich halt die Instrumentalsongs und die Songs wiederum mit Vocals, wie beispielsweise Relentless Fury oder Eternal Bliss, die sind ganz okay geworden. Wirklich, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, nichts gravierend Schlechtes, aber auch nichts, was mich komplett begeistert. Außer das Instrumental von The God Particle. Das finde ich äußerst geschmackvoll, lädt zum Träumen ein. Und da passen auch Yngwies E-Gitarren-Sound und die Akustikmomente, aber auch diese generelle Atmosphäre eigentlich ganz gut zusammen. Aber am Ende bleibt ein Album mit ein bisschen Licht sehr, sehr viel im purem Durchschnitt. Nicht in Sachen Gitarrenkunst, sondern im Sinne der zwingenden und fesselnden Momente. Wie gesagt, wir wissen, dass er Gitarre spielen und sich von Ludwig van und Bach inspirieren lässt. Aber das zum 21. Mal in leicht abgeänderter Form zu hören, leckt mich am Arsch, du.
Irgendwie nicht dein Fall.
Nee, irgendwie nicht mein Fall.
Und Jakobs, naja doch, Jakob hat eine ganz gute Note gegeben.
Ja, ja, ja. Dieses Album ist für mich sehr ambivalent aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist Yngwie Malmsteen eine Ikone an der Gitarre und des neoklassischen Solierens. Wow. Und genau das macht er auf Parabellum auch. Zumindest über die Hälfte der Songs. Allerdings ist es total unterkühlt, wie er die Skalen runterfriemelt. Da muss ich dir recht geben, Hassel. Das muss solieren aber nicht sein, wie etwa John Petrucci mit seinem letzten Soloalbum Terminal Velocity beweist. Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, Gitarren-Soli sind immer unterkühlt oder überhaupt instrumental solieren. Ist es nicht. Aber auf Parabellum ist es das schon. So, aber Frickeln grundsätzlich kann ich nicht ganz schlecht finden. Und da muss ich Marcel tatsächlich komplett widersprechen. Wäre Parabellum ein rein instrumentales Album, was ich eigentlich auch erwartet hätte, wäre ich vielleicht noch etwas höher in der Note gegangen.
Ja, und du hättest die Folge alleine mit Pia machen können, weil ich den Soundcheck ausgesetzt hätte.
Wäre da nicht die andere Hälfte des Albums mit Gesang. Und dieser Gesang ist von der Art, wie ich ihn eh schon schwierig finde, sprich relativ drucklos. Ja, und mit, ich sag mal, Schwierigkeiten in der Tonfindung. So, also für mich, wie gesagt, auch ein ganz schwieriges Album. Aber ja, Yngwie Malmsteen ist eine Ikone. Aber ob er jetzt noch Alben rausbringen muss, sei dahingestellt. Vielleicht sollte man es einfach bestehen lassen, was er bisher erreicht hat und ja, den Einfluss, den er hinterlassen hat, der nicht abzustreiten ist.
Was sagt ihr denn zur Produktion?
Ja, die ist irre ballerig. Also ich finde das auch schade. Gerade als Gitarrist auf diesem Album hätte ich irgendwie einen richtig saftigen, geilen Gitarrensound irgendwie mir gewünscht. Ich weiß nicht, ob ihn das vielleicht gar nicht interessiert hat, wie es klingt. Keine Ahnung. Ich finde ihn auch schwierig, ja. Das kommt noch halt dazu, ne? Dass der eh so sehr, ja, ballerig ist, sag ich mal, ne? Keine Dynamik. Der ist einfach an, fertig.
Das ist diese absolute Selbstdarstellung. Wenn der soliert, dann ist der Sound klar. Alles um ihn herum, das interessiert ihn einfach nur nicht. Und das regt mich auch gerade so auf, dass er sich jetzt nicht nur in seinem Können, sondern auch in Sachen Produktion auch wirklich nur seine Soli in den Vordergrund stellt und alles andere wegkippt.
Aber selbst die nicht so richtig, finde ich, ne? Also, wie gesagt, hört euch mal das Album von John Petrucci an. Da hört man richtig, ja, die Gefühle, die er in das Solieren bringt. Das fehlt mir bei Yngwie Malmsteen da total. Das ist einfach nur, ja, Skalen runterfriemeln, ohne irgendwie jegliche Emotion.
Ja, da steckt irgendwie keine Seele hinter. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, der Sänger, der ist nicht schlecht. Aber nicht nur, dass er nur bei 4 Songs singt, sondern bei den Songs, bei denen er singt, da geht er komplett unter. Und das finde ich unverschämt. Also das ist genauso frech wie der Bass-Sound bei Injustice for All. Das ist genauso frech. Und bei Yngwie Malmsteen, wie gesagt, musikalisch absolut erhaben, um Gottes Willen. Aber diese Selbstdarstellung, die geht mir auf den Sack, ey.
Ja, ich finde den Gesang ja auch noch nicht mal so toll. Also wir haben einmal das emotionallose Spielen und dann noch der etwas, ja, fragwürdige Gesang in meinen Ohren. Also, aber ja.
Verdienter letzter Platz, sozusagen.
Ja.
Trotzdem besser als Vielleicht. Wir mit den Zähnen in Jakobs Ohren.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn ich es nur diese beiden Alben gebe, ich würde Yngwie Malmsteen jederzeit vorziehen.
Du vielleicht.
Beenden wir den Soundcheck Juli 2021 mit diesen warmen Worten in Richtung Schweden. Ich habe noch ein kleines Highlight zu vermelden, nachdem wir jetzt in den ja niederen Platzierungen unseres Soundchecks unterwegs waren. Und zwar, wie in unserer Trimester-Rückblick-Folge schon angekündigt, habe ich mir das Album In the Eye of Death We Are All the Same von Defocus mal genauer angehört, das am 2. Juli erschienen ist. Es ist das Debütalbum tatsächlich von der Band, die aus Aalen stammt und auch erst 2019 gegründet wurde. Ich habe auch nicht irgendwie gefunden, dass es vorher schon mal eine Veröffentlichung gab in Form einer EP oder einer Demo. Sie sind einfach direkt bei Rising Empire aufgetaucht mit diesem Album und ich muss sagen, ja, völlig zu Recht. Also wenn ich dieses Album höre, dann erinnert mich ständig irgendein Part von diesem Album an ganz, ganz viele unterschiedliche Bands, die ich total gerne höre. Unter anderem auch an die Band Currents, die mein Album des Jahres 2020 rausgebracht haben. Aber ich könnte noch viel, viel mehr andere Verweise nennen und sie würden mir wahrscheinlich nie ausgehen. Sie mögen auch tiefe Töne scheinbar genauso gerne wie ich und es geht sehr brachial zur Sache. Das heißt, sie sind die etwas härteren Vertreter des Metalcore und es gibt überwiegend Screams, eher selten auch mal Klargesang. Insgesamt sind die Focus mit ihrem Stil auch nicht allzu weit vom Melodeath entfernt. Meist sind sie auch recht schnell unterwegs, haben aber auf dem Album schöne Tempowechsel und auch immer wieder Raum für atmosphärische Melodien. Schön ist auch, dass der letzte Song Shelter dann ein bisschen ruhiger ist und das Album damit schön abschließt, also schön abrundet. Was noch interessant ist an dem Album, die Musiker haben es praktisch zu Hause eingespielt und wegen der Pandemie scheinbar auch nur online dazu kommuniziert. Zumindest liest es sich so, wenn man sich die Albuminfo durchliest. Und auch das Artwork ist sehr gelungen. Das könnte auch ein Thrash-Metal-Album sein, wenn man nur dieses Artwork sieht. Also da drauf ist ein Skelett, in das so eine Art roter Blitz einschlägt und auf dem Arm hat dieses Skelett so eine Art Kennzeichnung, sage ich jetzt mal. Also auch das ist gelungen, runde Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass As Everything Unfolds noch Konkurrenz kriegen für das Debütalbum des Jahres. Aber ja, hier ist sie tatsächlich. Also mal gucken, wer dann am Ende des Jahres die Nase vorn hat. Denn so lange ist das Album noch nicht raus. Ich höre es nach wie vor sehr gerne und ja, habe immer noch diese Aha-Momente, wo ich dann sage, ach Mensch, ja, das erinnert mich an XY. Also sehr schön. Hört mal rein, wenn ihr auch nur ansatzweise was mit Melodic Death Metal, Metalcore anfangen könnt und sagt mir dann gerne, wie ihr es findet.
Mein Support hast du.
Yeah, hast du reingehört?
Nee, also doch, ein Song habe ich gehört, finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, ja.
Schön, schön. Machen wir auch wieder ein Lieblingsdino diesmal? Ich habe nämlich den gleichen wie beim letzten Mal. Ich bin immer noch beim Triceratops. Was ist es bei dir denn, Marcel?
Das ist der Brachiosaurus, weil ich so einen Hals habe wegen irgendwie Malmsteen.
Der Brachio ist auch cool, ja. Jakob, ist es bei dir immer noch der Flugsaurier?
Also wenn es um Hals geht, dann müsstest du eigentlich einen Diplodocus nehmen, oder? Das ist der mit dem längsten Hals. Ja, also ich nehme den Diplodocus.
Was ist denn euer Lieblingslied aktuell?
Da heute die In Nomine Satanas ankam, wähle ich Venom mit Witching Hour.
Mein Lieblingssong ist von Velvet Insane. Nein, jetzt. Mein Lieblingssong ist von Lepros, Running Low.
Okay, da ich ja morgen, also wir haben ja heute den 9. Juli, auf ein Ghost Kid Konzert gehe und mich da sehr drauf einstimme, ist es bei mir Fool von Ghost Kid.
Mhm. Viel Spaß.
Dankeschön, seit 17 Monaten das erste Mal wieder auf ein Konzert. Das wird toll.
Das glaube ich.
Damit vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne mal, wer euer Lieblingsdino ist. Oder gerne auch euren Lieblingssong oder beides. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Auf Wiederhören.